Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Ich bin Katrin, ich arbeite im Marketing der Hochschule und ich freue mich, dass ich heute ein Thema mitbringen kann, das wir sogar schon mal im Podcast hatten, das aber sehr präsent ist und auch sehr wichtig für sehr, sehr viele von uns ist und wir deswegen auch nicht müde werden, das Thema immer wieder aufzugreifen und darüber zu sprechen, weil es so wichtig ist, dass möglichst viele das auf dem Schirm haben, davon erfahren und sich in dem Thema ein bisschen weiterbilden. Zu dem Thema gab es auch auf dem FIBO-Kongress einen Vortrag und am Ende von dem Vortrag stand, dass der Stand der Forschung da gerade auch noch so ein bisschen zu wünschen übrig lässt, könnte man das ausdrücken, wenn man das nett formulieren möchte. Und deswegen wollen wir uns das Thema auch nochmal ein bisschen genauer anschauen, wollen schauen, was ist denn der aktuelle Stand der Wissenschaft, wie können wir uns das denn vorstellen, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Und dazu habe ich Dr. Magdalena Schauenberg hier im Podcast zu Gast. Hi Magdalena, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ich freue mich auch und wir haben eben schon ganz kurz drüber gesprochen in der Vorbereitung auf die Folge. Ich habe versucht, dich gebündelt vorzustellen, aber da gibt es ganz, ganz viele Stränge und viele Felder, die dich beschäftigen. Deswegen möchte ich dir gerne die Vorstellung überlassen. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz zusammengefasst, so kurz wie es geht, wer du bist, was du machst und wie du dazu gekommen bist, dich mit dem Thema zyklusbasiertes Training so intensiv zu beschäftigen, dass du jetzt Vorträge darüber hältst.
Okay, also versuchen wir es kurz zu machen. Ich habe natürlich einen, vom Lebensweg her bin ich eigentlich promovierte Sozialwissenschaftlerin, habe aber dann einfach noch ein amerikanisches Studium als ganzheitlicher Gesundheits- und Ernährungscoach draufgepackt. Ich bin Yogalehrerin, Lauftrainerin, Autorin und im Moment ist mein Schwerpunkt eigentlich so das Thema Frauengesundheit. Sehr viel auch im Bereich, was Wechseljahre angeht, weil das so ein bisschen eine vergessene Altersgruppe ist, wo man sich viel mit Jugendlichen beschäftigt, mit Schwangeren beschäftigt, aber dann die Frauen, wo hormonelle Veränderungen wieder passieren und das Leben schwer machen, das wird so ein bisschen vergessen und darüber habe ich ein Buch geschrieben und insgesamt finde ich das Thema Frauengesundheit sehr spannend und da ist das zyklusbasierte Training passt ja da ganz wunderbar rein, weil einfach ganz viele Frauen auch Schwierigkeiten mit ihrer Periode, mit den hormonellen Schwankungen im Monat haben. Und ich habe fast auch das Gefühl, einerseits wird es möglicherweise mehr, dass mehr Frauen sich sehr, sehr unbehaglich oder sehr unwohl fühlen, zum Beispiel während oder vor ihrer Periode. Und auf der anderen Seite wird es zum Glück auch ein bisschen ernster genommen, dass Frauen nicht immer mehr nur abgebügelt werden, so nach dem Motto, das gehört dazu, du bist eine Frau, da musst du durch. Und deswegen ist einfach das Thema zyklusbasiertes Training auch sehr, sehr spannend, weil es eine große und breite Zielgruppe als solches hat.
Ja, die Hälfte der Bevölkerung und dann quasi auch noch die männlichen Trainer, die sich dann entsprechend auch noch damit auseinandersetzen müssen. Vielleicht auch die männlichen Partner, die gerne mit ihrer Partnerin Sport treiben wollen, aber eben darauf Rücksicht nehmen wollen und müssen, dass sie die Hälfte der Zeit nicht so zuverlässig mithalten kann wie an anderen Tagen.
Und möglicherweise, genau.
Zum Thema Wechseljahre kann ich an der Stelle auch noch auf eine Podcast-Folge von meiner Kollegin verweisen. Die hat nämlich mit unserer Kollegin Professor Dr. Larissa Kettenis auch über dieses Thema gesprochen. Wir haben es auch schon im Podcast aufgegriffen und da verlinke ich die Folge gerne mal in den Shownotes. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören, um für das Thema vielleicht einen sanften Einstieg zu finden. Und wir schauen uns jetzt an, was beim FIBO-Kongress dein Thema war. Was hast du den Leuten, die dort waren, erzählt und wie hattest du das Gefühl, ist es auch angekommen? Waren es für die Leute, die da zu Gast waren, neue Erkenntnisse oder konnten viele mitfühlen? Wie war das?
Also es war insofern sehr spannend, weil ich natürlich fast dort in den Raum reingehen musste und die Erwartung, dass ich jetzt erzählen werde, wie man in welcher Zyklusphase genau trainieren muss, dass ich das so ein bisschen auseinandernehmen musste. Aber wenn ich so in die Gesichter geguckt habe, habe ich einfach schon gesehen, dass da teilweise auch Grundlagenwissen da war. Also der größte Teil der anwesenden Personen sind auch Trainer, Trainerinnen oder Therapeuten gewesen. Das macht ja Sinn. Das sind ja genau die, die auch mit dieser Zielgruppe eventuell arbeiten. Und von daher haben sich am Ende dann auch gar nicht so viele Fragen ergeben, weil wahrscheinlich auch klar war, dass ich sagen werden müsste, dass die Forschung das als solches vielleicht noch gar nicht so richtig hergeben kann. Und die Frage, die grundlegende war einfach, was ist dran an dem Thema, an dem zyklusbasierten Training? Was ist Mythos? Was ist haltbar? Weil wenn wir uns die sozialen Medien anschauen, ist es ja immer so, dass es aussieht, als wäre alles ganz klar. Als würde es ganz klare Empfehlungen geben für jede Zyklusphase. Und wer, sage ich mal, einen wissenschaftlichen Hintergrund hat oder auch wer im Alltag eben mit Frauen, Menschen, wo zu welchem Thema auch immer arbeitet, wird dann fast ein bisschen stutzig, wenn etwas sehr, sehr einfach klingt. Wir Menschen sind nicht einfach. Egal, ob es um Ernährung geht, um Training geht, um Hormone geht, da ist es meistens differenzierter, wenn man in das Thema reinschaut.
Ja, fangen wir dann trotzdem mal mit den, ich nenne es jetzt mal Basics an und dem, was für alle gilt. Wenn man denn einen funktionierenden Zyklus hat, gucken wir uns den gerne auch einmal zusammen an. Wie sieht der Zyklus denn im Idealfall dann aus?
Im medizinischen Lehrbuch wird immer von einem 28-Tage-Zyklus geredet. Meistens bei den oder bei den meisten Frauen ist es eben nicht so lehrbuchmäßig. Man geht davon aus, dass so ein Zyklus zwischen 22 und 34 Tagen als normal gilt, sodass man sagt, okay, da muss ich als solches jetzt nicht beim Arzt irgendwie klären, ob da eine Erkrankung oder sowas dahinter liegt. Generell von zyklusbasierten Training, um das einmal ganz kurz vorwegzunehmen, können wir natürlich nur sprechen, wenn eine Frau einen normalen Zyklus hat und nicht eine Pille nimmt. Weil die Pille unterbricht, sage ich mal, komplett den eigenen Zyklus und setzt oder ersetzt die eigenen Hormone durch synthetische Hormone aus einer Pille. Das heißt, da kann man kein richtiges zyklusbasiertes Training aufbauen, weil der Zyklus als solches einfach gar nicht so da ist. Wir müssen einmal wissen dazu, dass, sage ich mal, ein Teil der Hormone, die den Zyklus regeln, aus dem Gehirn kommen. Das ist einmal das FSH, das follikelstimulierende Hormon, was die Reifung der Eizelle, sage ich mal, antreibt. Und dann haben wir das sogenannte luteinisierende Hormon, das LH, das in der Mitte des Zyklus zum Eisprung führt. Und was generell grundlegend ist, wir können so ein paar, sage ich mal, Ebenen des Zyklus unterscheiden. Das eine ist erstmal die Gebärmutterschleimhaut. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen lustig, wenn wir da so drüber sprechen. Aber letztendlich beginnt der Zyklus mit dem Tag 1 und das ist der erste Tag der Periode. Und dort wird im Prinzip, wenn keine Schwangerschaft stattgefunden hat, das hat der Körper bis dahin dann realisiert, wird die Schleimhaut einmal ja abgestoßen und dann beginnt der neue Aufbau der Schleimhaut, falls eine Schwangerschaft zustande kommt, dass sich der Embryo einnisten könnte. Und parallel dazu, wenn wir vielleicht eine Ebene weiter hochgehen, haben wir natürlich die verschiedenen Hormone, die einfach durch die Hormone im Gehirn gesteuert werden, sodass der Östrogenspiegel nach der Periode beginnt langsam wieder anzusteigen und dann in der zweiten Zyklushälfte noch einmal einen Peak hat. In der Mitte des Zyklus passiert dann, da wird dieses luteinisierende Hormon ausgeschüttet, sodass der Eisprung stattfinden kann. Das heißt, eine Eizelle, die sich quasi in diesem Monat qualifiziert hat, die springt als solches, sodass sie in die Gebärmutter wandern kann, um dort befruchtet zu werden. Und aus der Hülle dieser Eizelle, wenn der Eisprung ordnungsgemäß stattfindet, wir kommen dann noch drauf wahrscheinlich zu sprechen, dass das nicht immer der Fall ist, aus dieser der Hülle der Eizelle bildet sich in der zweiten Zyklushälfte Progesteron. Und wir können, wenn wir die Hormone vielleicht so ganz kurz charakterisieren wollen, könnten wir sagen, Östrogen ist tendenziell eher anabol, also kann vielleicht Muskelaufbau begünstigen und eher stimmungsaufhellend. Und Progesteron, was nur in der zweiten Zyklushälfte da ist, aber eben auch nur, wenn ein Eisprung stattgefunden hat, ist eher, sage ich mal, entspannend, macht vielleicht ein bisschen müde, ist aber auch angstlösend und schlaffördernd. Das heißt, das kann für Frauen sehr, sehr angenehm sein, führt aber auch zu einer leichten Erhöhung der Körpertemperatur. Temperatur, was zum mehr Bedarf an Kalorien führen kann, sodass dann manchmal, gerade wenn Frauen versuchen in Sportarten, wo sie sehr leicht und sehr schlank bleiben müssen, extra wenig zu essen, was dann in Heißhunger ausarten kann und was vielleicht auch manchmal dazu führen kann, dass man ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat, sage ich mal, mit Hitze, die auszuhalten, weil der Körper einfach und der Stoffwechsel einfach ein bisschen erhöht läuft in dieser Zeit. Und wenn dann, sage ich mal, vielleicht so ab Tag 25 ungefähr dem Körper klar ist, dass keine Schwangerschaft stattgefunden hat, dann fallen die Hormone wieder ab und das leitet dann die nächste Periode wieder ein. Und ganz oft, und das werden, denke ich, viele Frauen auch aus ihrem eigenen Erleben teilen können, ist das Befinden vor der Periode oft nicht so gut, weil dann einfach Hormone relativ hoch sind, die relativ steil abfallen. Und manche Frauen sind sensibler für so eine starke oder in einer kurzen Zeit, wenn die Hormone sich stark verändern, sodass dann das dann für viele Frauen mit PMS zum Beispiel verbunden ist. Das können Migräne sein, das können Stimmungsschwankungen sein, das können Kopfschmerzen, das können vielleicht schon erste Krämpfe sein. Und auch die ersten Tage der Periode, also ab Tag 1, sind für viele Frauen auch auch damit verbunden, dass das Befinden nicht so optimal ist. Dann hat man vielleicht Rückenschmerzen und Bauchschmerzen und Krämpfe und fühlt sich einfach nicht so richtig gut.
Ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Und hier ist auch nochmal schön deutlich geworden, dass auch gerade als Frau einfach gefühlt ja kein Tag ist wie der andere. Die Hormone, die ändern sich ständig im Verlauf des Zyklus. Also ich sag mal, wenn sich ein Hormon nicht ändert und gerade stabil bleibt, dann ändert sich halt ein anderes. Das heißt, wir haben, wenn man das auch auf einer Grafik sich vorstellt, eigentlich immer so ein Auf und Ab. Also wir haben gerade am Anfang, vielleicht während der Menstruation, sind es halbwegs parallele Linien, wo die Hormone mal ein bisschen gleich bleiben. Aber in der Zeit hat der Körper dann auch anderes zu tun, was dann gerade anstrengend ist oder anstrengend sein kann. Das ist dann also auch körperlich jetzt nicht so, dass man da tiefenentspannt ist als Frau in der Zeit. Gucken wir uns gerade das nochmal an, was du eben kurz angesprochen hast mit dem Eisprung, wenn er denn stattfindet. Wie stelle ich das denn fest als Frau, ob der stattgefunden hat und wie wirkt sich das denn dann körperlich aus, nochmal, falls der auch ausbleibt?
Eine Problematik, damit greife ich vielleicht schon ein ganz kleines bisschen vor, was dann das zyklusbasierte Training angeht, ist, dass einfach in vielen Studien angenommen worden ist, dass Frauen diesen lehrbuchmäßigen Zyklus haben. Dass die erste Hälfte des Monats so aussieht, dass dann der Eisprung stattfindet und dann die zweite Hälfte des Monats so aussieht. Und gerade bei Frauen, die viel Sport machen, kommen so relativ oft sogenannte anovulatorische Zyklen vor. Das heißt, dass einfach dieser Eisprung nicht stattfindet und damit haben wir in der zweiten Zyklushälfte kein Progesteron. Das merkt man nicht unbedingt, weil die Periode ist normal, hat aber für die Forschung oder für die Untersuchung einfach die Schwierigkeit, wenn man nur nach dem Kalender geht und davon ausgeht, dass der Zyklus aussieht wie im Bilderbuch und der Tag 25 zum Beispiel bei jeder Frau oder 21 bei jeder Frau gleich aussieht. Ist er aber nicht. Wenn dieser Zyklus anovulatorisch war, also kein Eisprung stattgefunden hat, dann ist das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte niedrig. Wir hatten drüber gesprochen, das ist angstlösend, das ist schlaffördernd, das ist entspannend und es erhöht die Körpertemperatur. Und das ist einer der Faktoren und die meisten Frauen machen das natürlich in ihrem Alltag nicht, dass man in der zweiten Zyklushälfte diesen Anstieg der Körpertemperatur messen könnte. Und genau darauf basiert temperaturbasierte Verhütung. Dass dieser Anstieg in der zweiten Zyklushälfte von der Körpertemperatur stattfindet. Und dann kann man davon ausgehen, dass ein Eisprung stattgefunden hat. In einigen Studien wird auch das luteinisierende Hormon gemessen, was in der Mitte des Zyklus so einen riesigen Spike macht, was diesen Eisprung auslösen soll. Ich weiß aber auch, dass selbst dieser Spike des luteinisierenden Hormons nicht unbedingt heißt, dass ein Eisprung stattfindet. Das heißt, das ist auch so eine Geschichte, die nicht ganz so eindeutig ist. Das heißt, man müsste im besten Fall wirklich den Temperaturanstieg in der zweiten Zyklushälfte messen und eigentlich im besten Fall so um den Tag 19 bis 21 herum eigentlich das Progesteron messen. Und das macht natürlich in der Praxis praktisch kein Mensch, sodass man lernen muss, seinen Zyklus so ein bisschen zu lesen und vielleicht eben auch gerade diese Körpertemperatur als einen Marker einfach mitzunehmen.
Ja, können wir uns an der Stelle noch einmal kurz anschauen, wie denn die Forschung da überhaupt rangegangen ist? Weil du jetzt ja auch gesagt hast, die gehen von dem Zyklus vom Lehrbuch aus. Aber wenn wir jetzt dann, wenn ich mich mit vier Freundinnen zum Beispiel jetzt nebeneinander stelle, dann können wir schon davon ausgehen, dass da vier unterschiedliche Zyklusverläufe vor einem stehen sozusagen. Und wie wurde das denn dann alles so in der Praxis tatsächlich gemessen und erforscht? Wie sind die da vorgegangen?
Und das ist der allergrößte Haken an der Forschung. Das heißt, die Studien, die teilweise relativ klare Ergebnisse bringen, wenn man da dann einfach in den Methodenteil guckt, und das muss man eigentlich machen, wenn man verantwortungsvoll vielleicht auch Informationen weitergeben will, ist es sehr oft, dass quasi Hormone, ich überspitze es ja ein bisschen, geraten worden sind, dass man einfach sagte, okay, die erste Zyklushälfte sieht so aus, wie im Lehrbuch, wie in einer Grafik, zweite Zyklushälfte sieht so aus, und dann sind zum einen oft nur erste und zweite Zyklushälfte verglichen worden, aber wenn wir so schon, wie ich das gerade berichtet hatte und wie du das gesagt hattest, sieht ja jeder Tag ein bisschen anders aus. Ob ich am Anfang der ersten Zyklushälfte oder in der Mitte messe, noch bei der zweiten Zyklushälfte, wo ich da messe, ist wieder ein völlig unterschiedliches Hormonprofil. Und wenn ich eben davon ausgehe, dass in der zweiten Zyklushälfte die und die Hormonkonstellation vorliegt, nehmen wir oder fallen einfach die Frauen raus oder die fallen nicht raus, ist eine falsche Formulierung. Wir erkennen nicht, wer einen anovulatorischen Zyklus hatte, wo einfach kein Progesteron da ist. Und dann gibt es noch eine sogenannte Lutealphasendefizienz. Ganz lange Worte. Das heißt, da findet der Eisprung statt, aber in der zweiten Zyklushälfte ist das Progesteron trotzdem sehr niedrig. Und wenn wir dann sagen, okay, wir vergleichen die erste mit der zweiten Zyklushälfte und ein paar Frauen hatten den Eisprung, Paare haben niedriges Progesteron, manche hatten keinen, dann vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Und das ist ganz, ganz schwierig, gerade wenn wir vielleicht rauskriegen wollen, was macht denn das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte? Und das ist eine der größten Schwächen und darüber hinaus einfach noch, dass die Studien, wo wirklich Hormone gemessen worden sind oder insgesamt viele Studien einfach sehr, sehr kleine Teilnehmerzahlen hatten. Das heißt, wenn ich eine Studie habe mit vielleicht 7 bis 12 Teilnehmerinnen, selbst wenn dann gemessen worden ist, kann ich nicht richtig groß was ausrechnen, weil ich keine Gruppen bilden kann. In manchen Studien sind die Frauen, die die Pille nehmen, das hatte ich schon gerade angedeutet, da wird sozusagen die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstöcken wird quasi gekappt. Wir packen synthetische Hormone in das Spiel mit rein. Der Zyklus findet gar nicht normal mit statt. Die werden einfach mit reingepackt. Und die sind nochmal, da haben wir dann Äpfel, Birnen und Pfirsiche, da haben wir und vielleicht nur 7 bis 12 Teilnehmerinnen. Das heißt, das macht es so ein bisschen schwierig. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich schon einer der zentralen Faktoren, warum man ganz eindeutigen Ergebnissen aus den Studien nicht so einfach glauben kann, sondern dann einfach mal gucken muss, was ist denn überhaupt gemacht worden.
Definitiv, da sollte man auch immer, wie du eben gesagt hast, auch nochmal in die Methoden reingucken, wie das alles aufgebaut war und wie verlässlich die Aussage dann auch ist, die am Ende da steht. Sollte man bei Studien generell, so funktioniert wissenschaftliches Arbeiten und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das gewissenhaft macht. Ich habe hier in meinen Notizen auch noch stehen, wie sieht es denn aus, wenn wir eine Sporteinsteigerin mit einer Leistungssportlerin beispielsweise vergleichen? Da kommt ja auch nochmal das zum Tragen, was du am Anfang so ein bisschen angedeutet hast. Es gibt Sportarten, da muss man vielleicht schmal sein, leicht sein und muss sein Gewicht halten. Man muss vielleicht auch Gewicht aufbauen. Also wenn man eben Leistungssport macht, dann wird der Zyklus ja auch durch das Training und durch die Ernährung, die das Training erfordert, je nachdem nochmal beeinflusst. Es gibt ja ganz, ganz viele Faktoren, die in den Zyklus mit reinspielen. Und viele Leistungssportlerinnen haben ja keinen normalen Zyklus, also keinen Zyklus, den das Lehrbuch so beschreibt. Viele haben mit längeren Zyklen zu kämpfen oder auch mit ausbleibender Periode zu kämpfen. Wie sind die denn da überhaupt irgendwie berücksichtigt?
Ich denke, eine der Grundlagen dafür, sowohl vielleicht für Freizeitsportlerinnen als auch für Athletinnen, ist es überhaupt erstmal rauszufinden, was so mein eigenes Normal ist. Welche Tage sind in der Regel die guten, welche Tage sind in der Regel die schlechten? Und da passt das in der Regel natürlich auch ganz wunderbar. Und eine ganz wichtige Sache, ein ausbleibender Zyklus ist nichts, wo man sagt, ach super, ich habe keine Periode, alles toll, das macht's mit meinem Sport ein bisschen einfacher. Es ist eigentlich ein Alarmzeichen. Das heißt, da passt ganz oft vielleicht was nicht mit der Energieversorgung, da passt vielleicht die Trainingsload nicht zur Erholung. Das heißt, der Körper fängt schon an irgendeiner Stelle zu sparen, so nach dem Motto, in diesem Notzustand, in diesem Belastungszustand, ist eine Schwangerschaft eventuell tendenziell eher gefährlich? Also setze ich den Zyklus einfach mal aus. Und ich weiß, dass das vermutlich oft noch unterschätzt wird. Aber langfristig, gerade bei den jungen und sehr leichten Athletinnen, die dann vielleicht jahrelang keinen Zyklus haben, da steht am Ende nicht nur ein großes Osteoporose-Risiko. Also wirklich brüchige Knochen, wo man dann gerade als Frau hat man sowieso ein erhöhtes Risiko, dann gerade nach der Menopause 50 aufwärts. Und wenn man dann schon sehr früh in seinem Leben kein Östrogen mehr hatte und die Knochen schon zeitiger anfangen, brüchig zu werden, kann das einfach eine ganz große Problematik auch für die langfristige Lebensqualität mit sich bringen. Und das ist nicht einfach nur Spaß und eine ausbleibende Periode sollte immer die Athleten und die Trainer, Trainerinnen, Ärzte alarmieren, dass da irgendwas nicht so richtig passt.
Definitiv. Und würdest du sagen, wenn die Periode dann jetzt ausbleibt als Athletin, dass man dann quasi mit zyklusbasiertem Training starten sollte, um das auch noch mal ein bisschen besser unterstützen zu können, in den Griff zu bekommen?
Das wird sicherlich eine Möglichkeit sein, nur wenn sie ganz ausbleibt, weiß man eigentlich nicht so ganz, wo man ist. Dann müsste man vermutlich eher in die Richtung gehen, wo wahrscheinlich auch die allgemeinen Empfehlungen im Moment eher hingehen, zu sagen, wie ist mein Befinden? Und wenn es mir wirklich gerade sehr schlecht geht, wenn ich erschöpft bin, wenn mir alles wehtut, wenn ich schlecht geschlafen habe, dass man dann die Intensität im Training vielleicht ein bisschen runternimmt und notfalls vielleicht mal auch eine extra Recovery-Einheit einbaut. Aber im Großen und Ganzen müsste man dann wirklich den Schwerpunkt auch auf Schlaf, auf Ernährung, also ausreichend Kohlenhydrate, ausreichend Protein legen und sicherlich auch die Nährstoffversorgung und Erholung. Das sind eher diese Gesamtpakete im Hintergrund. Weil nur mit dem zyklusbasierten Training wird es nicht gelingen, den Zyklus wieder zu normalisieren, weil, sage ich mal, von den anderen Faktoren, wie eben oft die verfügbare Energie, wenn die knapp sind, kann das zyklusbasierte Training das auch nicht lösen, leider.
Leider, das stimmt. Gibt es sonst noch irgendwelche Missverständnisse, die mit zyklusbasiertem Training oft einhergehen, wo du die Erfahrung gemacht hast, dass das irgendwie so wie so kleine Mythen oder so auch sind, die die Leute dann fehlinterpretieren?
Ich denke tatsächlich dieses, dass man sagt, ich kann basierend auf meinem Zyklus ganz konkret mein Training steuern. Also, dass ich in einer bestimmten Zyklusphase eine bestimmte Trainingsintensität haben sollte. So dass man zum Beispiel dann sagt, okay, ich weiß, in dieser Zyklusphase ist normalerweise mein Östrogen hoch. Das ist ein anaboles Hormon. Jetzt muss ich schwer trainieren. Und das gibt die Forschung im Moment leider nicht so richtig her. Das heißt, wir wissen zwar rein physiologisch, was ein bestimmtes Hormon im Körper macht, aber es wirkt sich nicht in dem Maß so stringent darauf aus, wie wir trainieren müssten. Da ist vermutlich das Befinden etwas, was noch wichtiger ist, dass wir das berücksichtigen, weil einfach jede Frau ein bisschen unterschiedlich mit ihrem Befinden auf Hormonschwankungen als solches reagiert. Ist das größte Missverständnis, dass es so klar ist, wie es oftmals in den sozialen Medien dargestellt wird.
Ja, dann wird ja auch oft so ein bisschen noch suggeriert, man kann ja dann alternative Trainingsmethoden anwenden, wenn man sich jetzt eben gerade nicht so gut fühlt, dass man dann eben sein Befinden in den Vordergrund stellt. Man merkt jetzt, okay, heute ist die Kraft nicht so da, dann mache ich ein bisschen mehr Konditionstraining, dann gehe ich eher Richtung Ausdauer, dann, keine Ahnung, statt Krafttraining im Kraftraum sage ich dann, ich fahre eben eine Runde Fahrrad oder so, sage ich jetzt mal. Was sind denn die Punkte, wo man dann definitiv sagt, hier ist aber Schluss und hier braucht der Körper Ruhe und hier ist jetzt auch keine aktive Regeneration sozusagen förderliches Training, sondern hier muss wirklich der Körper einmal ganz runterfahren?
Also ich denke, es gibt gar nicht so, also fange ich anders an. Wir müssen sicherlich die gesamte Trainingsload berücksichtigen. Eine Frau, die eine Freizeitathletin ist, da wird es nicht so viele Fälle geben, wo man sagt, ich darf gar nichts körperlich machen. Weil selbst ein bisschen Fahrradfahren oder einen Spaziergang machen ist ja oft auch was zum Beispiel bei Krämpfen im Rahmen der Periode sehr, sehr hilfreich ist. Wenn wir uns eine Athletin angucken, die vielleicht ein sehr hohes Trainingspensum hat, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn wir ein paar mehr Sachen noch mit berücksichtigen und all solche Sachen wie jetzt ein Aura-Ring oder ein Whoop oder eine Apple Watch machen das ja ein bisschen leichter. Wo man sagt, wir sollten vielleicht auf das mentale Befinden gucken. Wir können ja sagen, okay, 1 bis 10, wie geht's mir heute? Was macht meine Stimmung? Wie fühle ich mich? Wie erschöpft bin ich? Was macht mein körperliches Befinden? Und das wirklich auch am besten über mehrere Monate tracken und dann gleichzeitig noch, was uns im Prinzip diese Geräte ermöglichen, zu sagen, was macht meine Herzratenvariabilität? Je niedriger die ist, desto gestresster bin ich. Das heißt, mir ist es nicht so richtig gut gelungen, zum Beispiel in der Nacht mich zu erholen. Was macht mein Schlaf? Vielleicht auch, was macht meine Körpertemperatur, was macht generell, wie weit geht in der Nacht meine Herzfrequenz runter? Und da wären wir eigentlich umso klüger, je länger wir so etwas beobachten, weil das bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich ist. Das heißt, wenn man wirklich richtig platt und erschöpft ist, dann ist es natürlich immer eine Sache, die man auch mit dem Trainer oder mit der Trainerin klären muss, wenn man wirklich Athletin ist. Aber dann könnte es schon mal sinnvoll sein zu sagen, komm, wir machen heute nur 20 Minuten leicht radeln, einfach eine Recovery-Einheit. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit für eine Massage oder einen Spaziergang, ein bisschen Sonnenlicht und so weiter. Aber für die meisten Frauen, die im Freizeitbereich trainieren, dann würde ich einfach nur die Intensität rausnehmen und versuchen, die Konstanz einfach beizubehalten, dass man nicht jedes Mal dann eine Trainingseinheit skippt.
Und du hast jetzt gerade eben schon angesprochen, diese ganzen kleinen Helfer, die man hat, wie zum Beispiel eine Uhr, die trackt, oder der Ring, der trackt. Wie lange sollte ich das denn beobachten, bis ich wirklich sagen kann, ich habe jetzt für meinen Zyklus zuverlässige Ergebnisse?
Ich würde es eigentlich konstant tracken. Wie genau man das macht und welche Daten man erfasst, hängt sicherlich ein bisschen davon ab, was nach hinten raus dran hängt. Also jemand, der auf wichtigen Wettkämpfen startet, wo es wirklich um Leistung am Ende geht, der muss das vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, konstanter machen. Eine Freizeitathletin, da reicht es vielleicht manchmal auch zu gucken, was zeigt mir mein Aura-Ring oder meine Apple Watch an Readiness am Morgen an oder wie fühle ich mich und notfalls da das Training ein bisschen zu reduzieren. Bei Athletinnen würde ich es konstant tracken, bestimmte Faktoren. Das kann man dann ja auch im Trainerteam entscheiden, was damit dazugehört und welche Möglichkeiten es gibt. Weil die Kunst ist ja für eine Frau, das individuelle Normal zu finden. Und da sind wir wieder bei dem Faktor, wo du sagst, okay, wenn du mit vier Freundinnen zusammen bist, ist für jede von euch das individuelle Normal ein anderes. Wie sieht ein normaler Zyklus aus? Weil dann haben einfach auch Abweichungen, wo ich sage, okay, die Periode kommt später oder die kommt gar nicht oder ich habe eine Migräne, die ich sonst nicht habe oder ich habe mehr Krämpfe. Sind da, haben dann in irgendeiner Form auch eine Signalfunktion, wo ich sage, okay, was habe ich denn diesen Monat anders gemacht? Habe ich vielleicht wenig gegessen? Habe ich vergessen, meine Supplements zu nehmen? Schlafe ich schlechter als sonst? Habe ich in irgendeiner Form mehr Stress? Oder ist ringsrum vielleicht irgendwas passiert, was mich beeinträchtigt und vielleicht meine Erholung gerade so ein bisschen durchkreuzt? Also für Athletinnen oder Frauen, die viel Sport machen, würde ich eigentlich dauerhaft gewisse Faktoren tracken, um dann rauszufinden, was ist mein Normal? Und das hilft ja dann auch wieder bei der Periodisierung des Trainings. Bei vielen Frauen ist es klar, einfach zum Beispiel die letzten Tage, bevor der Zyklus kommt, wir erinnern uns, da fallen die Hormone steil ab, dass da das Befinden relativ schlecht ist. Und wenn ich eine Trainingsplanung und Periodisierung mache, muss ich dort nicht eine harte maximale Trainingseinheit reinpacken. Das macht nicht so richtig Sinn, weil das individuelle Befinden natürlich eine ganz starke Rolle spielt, auch wenn das nicht bei allen Frauen so parallel mit den Hormonen läuft, wie das vielleicht anzunehmen ist.
Hast du da eventuell auch so ein bisschen Praxiserfahrung oder irgendwas mitbekommen, wenn mehrere Frauen gleichzeitig eben trainieren? Also wenn wir von einem Teamsport ausgehen, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Triathletin mir anschaue oder eine Schwimmerin, die kann ja dann wirklich über eine Zeit tracken und kann dann ihr Training sozusagen anpassen in einem gewissen Maß. Wenn ich jetzt aber eben Teamsport mache und ich habe meine Trainingseinheiten mit der Gruppe, wo dann ja auch Kontakt da ist und wo jeder darauf angewiesen ist, dass er auch einen Trainingspartner für gewisse Situationen hat, die man dann einübt und so weiter, egal ob das jetzt Taktik ist oder irgendwas, wo man eben darauf angewiesen ist, dass alle da sind und alle irgendwie liefern, wie das mit mehreren Frauen läuft und funktioniert oder wie man das da vielleicht dann auch eben ein bisschen ignoriert, sozusagen, damit das im Team funktioniert.
Ich meine, ich arbeite nicht in Teamsport, aber generell würde es für mich damit beginnen, dass im Trainerteam besprochen wird, wie das Vorgehen bei sowas ist. Das heißt, wir müssen einfach eine offene und vertrauensvolle Kommunikation haben. Und es ist für eine Athletin natürlich immer schwer, irgendwas zu sagen, keine Ahnung, ich habe jetzt meine Krämpfe, ich kriege meine Periode, wenn Trainer nicht wissen, was dahinter steckt oder Trainerinnen und die kein Verständnis haben. Dann kann ich als Athletin, wir reden ja hier vom Alter von, keine Ahnung, 12 oder 14 aufwärts. Das heißt, so ein junges Mädchen kann ja sich da gar nicht so richtig bemerkbar machen, wenn dann vielleicht auch abgewunken wird, ach du wieder mit deinen Bauchschmerzen. So nach dem Motto, die anderen können das doch auch. Und da denke ich, beginnt es einfach auch mit einer Aufklärung im Rahmen auf der Seite des Teams und dass die Mädchen auch wirklich Ansprechpartner haben, was vielleicht die Ernährungsplanung angeht, was auch einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin, wo man einfach mal gucken kann, passt denn alles? Vielleicht muss man mal Hormone zwischendrin messen, wie es bei den Mädchen aussieht, gerade wenn die Tage ausbleiben. Und ich glaube, das muss eher von der Teamseite, von der Trainerseite organisiert werden. Aber vielleicht kann ein Mädchen dann auch zu sagen, okay, ich mache vielleicht die Gruppeneinheit mit, wenn es um Ballsportarten geht und ich mache vielleicht statt des Athletiktrainings dann einfach eine einfachere Einheit oder ein bisschen Mobilisierung. Aber ich glaube, das muss einfach von der Teamebene kommen, weil es eine junge Athletin wahrscheinlich gar nicht selber entscheiden kann und weiß nicht, was dann an Druck von außen teilweise kommt.
Ja, das stimmt. Das ist ja beim Leistungssport auch nicht zu unterschätzen, was da an Druck dann von außen kommt. Den Druck, den man dann auch übernimmt als Sportlerin, den man sich dann auch selber noch macht. Das spielt ja dann auch nochmal, je nachdem, auf die Hormone nochmal ein und dann kann man den Zyklus damit auch eigentlich nochmal beeinflussen, verschieben. Also das sind ja wirklich so viele verschiedene Faktoren. An der Stelle, was kann ich denn für Fehler vielleicht dann eben auch beim zyklusbasierten Training noch machen?
Ich würde prinzipiell vielleicht auch bei der Begrifflichkeit mit zyklusbasierten Training sogar eher in Richtung zyklusinformiertes Training zu gehen. Das, was zyklusbasiert, klingt so strikt wie das, was wir uns immer einfach alle erhoffen, so wie wir alle hoffen, dass es ein ganz klares Ernährungsrezept gibt, was auf alle Menschen passt. Hoffen wir einfach auch, dass es ein ganz klares zyklusbasiertes Trainingsrezept gibt, und das gibt es halt leider nicht. Aber zyklusinformiertes Training ist einfach auch die Konsequenz dessen, wenn wir sagen, okay, ich tracke meinen Zyklus, ich weiß, welche Tage wie sind, wie geht es mir mental, wie geht es mir körperlich. Und als Fehler würde ich dann eher einordnen, dass wir versuchen, immer einen Plan A oder Plan B anzulegen, dass wir sagen, in dieser Phase muss ich so trainieren, und das eigene Befinden zu ignorieren. Das würde ich, sage ich mal, als Fehler einordnen, weil, wie gesagt, eine Frau oder zwei Frauen am Tag 14, du vielleicht eben mit deinen Freundinnen, ihr könnt völlig unterschiedliche Symptome haben, ihr könnt bei einer ähnlichen Trainingseinheit die Belastung als unterschiedlich empfinden, ihr könnt nachher vielleicht unterschiedlich gut schlafen, habt eventuell eine unterschiedliche Erholungsfähigkeit, weil natürlich zum Beispiel der Schlaf auch wieder ganz stark beeinflusst, wie ich mit den Hormonschwankungen im Zyklus umgehen kann. Also man weiß, dass zum Beispiel schlechte Schlafqualität PMS-Symptome vervierfachen kann. Und damit merken wir, das Ganze wird eigentlich immer komplexer, je länger wir drüber reden, weil Energie und Schlaf und Erholung und Stress und alle Sachen ringsrum noch mit einer Rolle spielen, sodass der Zyklus einfach so eher ein Puzzleteil in der Trainingsplanung ist und wir nicht sagen können, es ist alles zyklusbasiert und zyklusgesteuert, sondern es ist ein Puzzleteil, mit dem wir uns beschäftigen sollten und wo wir rausfinden sollten, was ist für diese Frau das der Normalzustand.
Ja, jetzt sind wir nochmal bei dem Individuellen, aber die Forschung ist ja eher allgemein ausgelegt. Wann können wir denn da vielleicht mit Ergebnissen rechnen, die dann vielleicht auch nochmal ein bisschen uns weiterbringen und uns, sag mal, die allgemeinen Ergebnisse, die uns dann individuell natürlich auch nochmal weiterbringen, weil wir die dann nochmal anpassen können? Wie ist da gerade so der Stand und die Entwicklung?
Es ist tatsächlich immer die Problematik der Forschung, dass eher mit Mittelwerten gerechnet wird. Und das war ja auch das, wo ich am Anfang sagte, wenn wir auf die zweite Zyklushälfte gucken, die eine Frau hatte einen normalen Eisprung, hat schön hohe Progesteronwerte, die zweite hatte keinen Eisprung, hat niedrige Progesteronwerte, die dritte hat diese sogenannte Lutealphasendefizienz und Defizienz und niedrige Progesteronwerte, und da bilden wir den Mittelwert raus. Dann kommt da nichts raus am Ende. Und das wird immer eine Schwäche der Forschung bleiben, bis man eher beginnt, vielleicht Verläufe von einzelnen Frauen eher zu tracken, wo man dann sagt, die und die Einflussfaktoren haben den und den Effekt am Ende. Aber es gibt im Moment eine Studie, die läuft, die sogenannte Impact Study von Linda Eckenross und anderen. Und die sind 2023 als Trial angemeldet worden. Die laufen noch. Die machen ein paar Sachen richtig. Wir müssen natürlich erstmal auf die Ergebnisse warten, dass die Follikelphasenbasiertes Training, Lutealphasenbasiertes Training mit normalem Training, also nicht gesteuert oder nicht variiert nach Zyklusphasen, auch mit Hormonmessung und Trainingsinterventionen kombinieren. Und laut deren Webseite ist die Completion dieser Studie, weil die jetzt einfach, sag ich mal, Teilnehmerinnen sammeln mussten, die Completion ist geplant im Juli 26. Dann wird es sicherlich noch ein kleines bisschen länger dauern, bis da paar vernünftige Ergebnisse rauskommen. Was man von dieser Studie im Moment online findet, ist eher so, wie das Protokoll geplant ist. Wie sollen welche Sachen gemacht werden? Und das sieht für mich zumindest sehr spannend aus, wenn die Forscher, sage ich mal, in der Lage sind, vielleicht auch hier und da einzelne Frauen und Verläufe so ein bisschen mitzuverfolgen, dass man nicht nur über Mittelwerte arbeitet. Weil wenn wir, sage ich mal, einen Raum voller Frauen haben, die eine ist 1,50, die andere ist 1,80 und so weiter, und dann machen wir einen Mittelwert draus, da kommt immer was raus, was den großen und den kleinen Frauen zum Beispiel nicht gerecht wird. Und so ähnlich ist es einfach auch mit dem zyklusbasierten Training. Wir haben viele Frauen, die PMS haben, wir haben viele Frauen mit den anovulatorischen Zyklen, und aus den meisten Studien werden die sogar erstmal rausgeschmissen, weil man sagt, wir wollen eine homogene Gruppe haben, aber das ist einfach Normalität. PMS ist Normalität.
Und in dieser Studiengruppe, von der du jetzt gesprochen hast, sind die dann auch drin geblieben?
Das kann ich gerade gar nicht genau sagen, ob sie drinne geblieben sind. Drinne geblieben wäre ja gar nicht, auch nicht so schlimm. Man muss sie dann vielleicht wieder gegenrechnen. Das kann ich im Moment gerade nicht sagen. Müsste ich nachlesen.
Bin ich aber sehr gespannt, wenn die Studie dann tatsächlich rauskommt und wenn das erstmal abgeschlossen ist, was da für Ergebnisse bei rauskommen. Du bist ja dann auch noch weiter dabei, dich zu informieren und auf dem Laufenden zu bleiben und auch dein Wissen nochmal weiterzugeben. Hast du zu dem Thema jetzt auch aktuell noch Vorträge geplant oder irgendwelche Veranstaltungen geplant?
Im Moment erstmal noch nicht. Ich mache vielleicht selber noch mal einen Blogpost draus oder mache bei uns auch, ich leite auch im Gesundheitszentrum, wo wir immer mal wieder auch Vorträge machen. Das würde sich auch anbieten, da noch mal einen Vortrag zu machen, den man dann, sage ich mal, für das Endverbraucherpublikum in sich sicherlich ein bisschen anders aufbereiten muss, als das für das Fachpublikum auf der FIBO gewesen ist. Aber ich denke, ich werde die Sachen schon noch mit nutzen oder vielleicht auch mit unseren Trainer und Trainerinnen noch mal schauen, inwieweit sie bei der Trainingsplanung für unsere Kundinnen und Mitglieder, inwieweit sie diese Sachen einfach auch mit berücksichtigen können.
Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich dann auf jeden Fall das Gesundheitszentrum und auch deine Website nochmal in die Shownotes packen. Dann können die sich auch quasi auf dem Laufenden halten, was du gerade machst und ob es von dir da was Neues zu gibt. Weil ich finde, du hast das sehr, sehr schön und sehr ehrlich alles so erklärt und man fühlt sich da sehr abgeholt von dir, so wie du das beschrieben hast. An der Stelle noch die Frage, hast du noch Tipps für die Praxis, für unsere vor allem Zuhörerinnen, aber auch vielleicht auch für die zuhörenden Trainer, wie man das Ganze gut umsetzen kann, was wir jetzt so besprochen haben?
Ich denke, das muss damit beginnen, dass wir erstmal beobachten. Dass man sich wirklich sagt, es gibt heute diverse Apps, wo man wirklich den Zyklus tracken kann und das Befinden auch tracken kann. Und damit beginnt es eigentlich erstmal. Und dass man dann wirklich auch sagt, okay, wie geht es mir, in welchen Zyklusphasen, wo habe ich das Gefühl, ich habe viel Kraft, vielleicht passt das genau zusammen mit den Zeiten, wo das Östrogen gerade hoch ist, dem man eben zuschreibt, dass es anabol wirkt. Und da wirklich einfach auch über mehrere Zyklen das eigene Normal zu erkennen. Und es ist eben leider nicht normal. Das heißt, dann muss man sich vielleicht auch noch mal weiter informieren, wenn man 2 oder 3 Wochen von vieren kaum leistungsfähig ist, dann sind es vielleicht auch Sachen, wo Frauen eventuell noch mal schauen müssen, inwieweit ein PCOS, also ein sogenanntes polyzystisches Ovariensyndrom oder eine Endometriose im Hintergrund sind. Und leider haben die Frauen auch immer noch eine lange Leidenszeit, weil es oft nicht schnell erkannt wird. Und da passt, glaube ich, dann mit dem Zyklus ganz vieles und dem Befinden als solches nicht mehr. Also es beginnt wirklich mit dem Beobachten und dann schrittweise so kleine Stellschrauben zu drehen, wo man sagt, okay, wenn ich in der zweiten Zyklushälfte merke, ich habe viel Heißhunger, brauche ich vielleicht ein paar mehr hochwertige Kalorien und im besten Fall dann eben nicht den Schokoriegel, sondern wirklich das, was meinem Körper auch hilft. Vielleicht um ein paar gute Nährstoffe zu ergänzen, sowas wie eben Omega-3-Fettsäuren, die auch stark antientzündlich sind. Weil gerade, sage ich mal, die Periode und das Rauswerfen der alten Tapete, also der Schleimhaut, ist auch ein in sich entzündlicher Prozess, wo man auch mit vielleicht mit Omega-3-Fettsäuren und auch mit Magnesium versuchen kann, so zielgerichtet ein bisschen zu unterstützen. Dann würde ich einfach damit beginnen und dann so ein bisschen rausfinden, was sind vielleicht auch die Tage in meinem Zyklus, wo ich für mich weiß schon vorher, vielleicht sollte ich hier die Intensität ein bisschen rausnehmen.
Ja, das kann ich auch alles so bestätigen. Also beobachten ist wirklich sehr, sehr wichtig, auch wenn man an sich selbst irgendwelche Auffälligkeiten entdeckt, auf jeden Fall zum Arzt gehen, auch gerne immer noch mal nachhaken. PCOS und auch Endometriose sind auch mit unterschiedlichen Arztbesuchen oft verbunden. Also da sollte man sich auch nicht von abschrecken lassen, wenn man dann eben eine Überweisung für zum Beispiel eine Uniklinik oder für ein Spezialzentrum bekommt. Das sollte man dann auf jeden Fall trotzdem einmal alles durchlaufen und im Idealfall können die einem zumindest eine Diagnose stellen, inwieweit die einem dann auch helfen können, steht dann auch nochmal auf einem anderen Blatt. Muss man ja auch dazu sagen, ist als Frau dann nicht immer leicht. Aber eben das Wohlbefinden steht da wirklich an einer sehr, sehr hohen Stelle bei uns. Und da sollten wir wirklich ein Gefühl für entwickeln und sollten uns da auch nicht von jemandem, der nicht in unserer Haut steckt, reinreden lassen, sage ich mal, sondern eben da bei uns bleiben und auf uns hören. Hast du sonst noch was an der Stelle für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir vielleicht auch vergessen haben könnten?
Ich denke, wir stehen zum einen noch ziemlich am Anfang dieser zyklusbasierten Forschung. Wenn ich überlege, als ich 1993 mit Fitnesstraining angefangen habe, da ist kein Mensch jemals auf die Idee gekommen, dass man dazu eine Forschung machen könnte. Und damit sind wir ja im Verhältnis dazu schon relativ weit heute, dass es überhaupt ernst genommen wird. Wir haben viele Daten, wir haben noch nicht gut qualitative Daten. Ich hoffe, das ändert sich noch in den nächsten Jahren. Und vielleicht einfach auch wenn wir keine Belege für ganz klare phasenbezogene Trainingsplanung haben, heißt das nicht, dass es die Zusammenhänge nicht gibt. Ne? Also das jetzt sozusagen wegzureden und sagen, der Zyklus und die Hormone und das Befinden haben keinen Einfluss auf die Trainingsplanung, passt genauso wenig wie zu sagen, in dieser Phase muss man so trainieren, als sozusagen ganz einfaches A-B-Muster. So funktionieren wir Menschen eigentlich auch nicht. Und ich hoffe einfach, dass sich in den nächsten Jahren da noch ein bisschen was ergibt, dass eben solche Studien wie die Impact Study, dass die ein paar mehr Ergebnisse uns noch zeigen. Und ich denke, bei vielen Menschen ist das Thema inzwischen auf dem Radar, auch bei vielen Trainern und Trainerinnen und Frauen selber, sodass wir da einfach vielleicht ein paar mehr auch erfahrungsbasierte Werte als solches in der nächsten Zeit bekommen.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Dann bedanke ich mich an der Stelle erstmal für deine Zeit.
Gerne.
Und dann würde ich sagen, ich packe alle wichtigen Infos jetzt nochmal in die Shownotes. Also ihr findet dann in den Shownotes auch nochmal Infos zu Magdalena. Ihr findet unsere Website von der Hochschule. Ihr findet alles, was wir euch fundiert über zyklusbasiertes oder zyklusinformiertes Training eben zur Verfügung stellen können. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal nochmal bei Studieren mit Gehalt.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.